Ah, das ist jetzt so ziemlich klein, ist das richtig? Geht nicht anders? Macht nichts, ihr seht es alle. Der Titel Israel geht uns alle an. Und liebe Gemeinde, der 7. Oktober 2023, er markiert eine Zeitenwende. Der 7. Oktober ist bis heute ein Weckruf für die Gemeinde, ein Weckruf für die weltweite Christenheit. Am 7. Oktober wurde die ganze Welt Zeuge der schlimmsten Manifestation des Antisemitismus seit der Shoah, seit dem Holocaust. Und die Berichte aus den vielen Ortschaften, die betroffen waren, sie sind schockierend. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Und diese 4 Kibbuzim, die ich eingezeichnet habe, in denen war ich selber vor Ort. Frauen, Kinder, ältere Menschen wurden brutalst ermordet, verstümmelt, vergewaltigt, gefoltert, teilweise in ihren Häusern bei lebendigem Leibe verbrannt. Ich war selber am 7. Oktober in Israel und habe das live mitbekommen und habe den ganzen Vormittag in einem Schutzbunker verbracht. Wir waren natürlich in Jerusalem, aber auch da sind Raketen, auf Jerusalem sind Raketen abgefeuert worden. Und wir haben so ein Feeling bekommen, wie dem jüdischen Volk zumute ist. Als ich wieder zurück war, dann kurz danach, hat mich der Gedanke nicht losgelassen, dass ich da noch einmal hin sollte. Und ich bin wenige Tage später mit unserem Kamerateam in das Kriegsgebiet geflogen, während alle internationalen Organisationen ihre Mitarbeiter abgezogen haben. Die Mitarbeiter der ICEJ, die vor Ort waren, sind geblieben und haben auch sofort Hand angelegt und geholfen. Ich bin runtergeflogen ins Kriegsgebiet und hier seht ihr die, ich nenne sie mal die drei Musketiere. Es war ja nicht ganz ungefährlich, ihr Lieben, wir waren ganz unten an der Grenze. Und ich muss euch einige Bilder zeigen. Wir haben Aufnahmen gemacht und möchte euch an der Stelle auch ermutigen, schaut euch die Dokumentation an von dem einen Tag, wo wir in 2 Kibbuzim waren, nämlich in Kfar Aza und Be'eri. Wenn ihr eure Handys dabei habt, scannt euch das gleich ab. Und dann kommt ihr direkt auch auf unsere YouTube-Seite von Faszination Israel. Und ich habe dort ein Gespräch geführt mit einer Abgeordneten. Ich habe Gespräche geführt mit anderen Analysten. Ich habe ein Gespräch geführt mit einem Offizier und auch mit einem Überlebenden, der dort verschont geblieben ist, aber alles live mit angesehen hat. Und was ich dort vorgefunden habe, das beschreibt jeglicher Vorstellung, die man haben kann. Ich habe in meinem gesamten Leben so etwas noch nicht gesehen. Über 5000 islamische Palästinenser haben ein dämonisches Massaker an wehrlosen Juden angerichtet, geplant von der palästinensischen Regierung, von der palästinensischen Autonomiebehörde im Gazastreifen. An über 20 Ortschaften öffneten sich an dem Morgen des 7. Oktober die Tore der Hölle. Ich war in diesem Haus. Die ganze Familie wurde in diesem Haus ermordet. Und was ihr hier seht, derjenige, der sich auskennt und in einem Krankenhaus arbeitet, weiß, dass Blut, wenn es trocken ist, schwarz wird. Die Juden haben das alles unten so gelassen, wie es war. Natürlich habe ich keine Leichen mehr gesehen, weil im Jüdischen wird schnell beerdigt, noch fast am gleichen Tag. Aber die Mitarbeiter, die diese Leichen zusammensuchen mussten oder Teile der Leichen, die sogenannte Zakar, für die war das eine Aufgabe. Ich glaube, das will und kann keiner von uns machen. Ich möchte mal in so eine Wohnung mit euch hineingehen. Und ihr seht schon diese Verwüstung. Ihr seht diese Schusslöcher. Und wenn ich etwas näher ranzoome, dann kommen wir hier in dieses Schlafzimmer in den Morgenstunden des 7. Oktober um 6.30 Uhr, 6 Uhr. Wenn ich noch weiter hineingehe in das Zimmer, dann hat sich mir dieser Anblick ergeben, den man bis heute so sieht. Man kann sich vorstellen, was hier passiert ist. In diesem Schutzraum, morgens um 6 Uhr, haben die Sirenen getönt. Und die Familie Kutz ist in den Sicherheitsraum gegangen. Das ist übrigens Gesetz in Israel. Jede neue Wohnung, jedes Haus, das gebaut wird, braucht per Gesetz einen Schutzraum, den man nicht abschließen darf und auch nicht kann. Warum? Aus Sicherheitsgründen für Kinder, wenn Kinder sich einschließen würden, man würde nicht reinkommen. Deswegen muss man sie offen lassen. Die Terroristen sind in diesen Schutzraum, wo die Familie gedacht hat, weil natürlich tausende Raketen an diesem Morgen vom Gazastreifen abgeschossen wurden. Und sie sind in diesen raketensicheren Schutzraum gegangen. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Terroristen hineinkommen würden und die gesamte Familie Kutz ermorden würden. Schaut euch mal diese sympathische Familie an, die innerhalb weniger Minuten am 7. Oktober morgens ihre Leben verloren haben. Mit der Hilfe der sogenannten palästinensischen Zivilbevölkerung, wir hören dieses Wort in den Medien in den letzten Wochen immer wieder, wurden viele Juden verschleppt. Tausende Palästinenser sind schon vormittags und um die Mittagszeit, das zeigen Überwachungskameras, nach Israel gekommen, in diese Kibbuzim, und haben Geiseln genommen und haben auch geplündert. Und ich möchte zwei herausgreifen. Die älteste Geisel, von der man davon ausgeht, dass sie bis heute dort irgendwo in einem dieser dämonischen Tunnel noch am Leben ist, das ist Arye Zalmanowitsch. Ihr seht ihn hier rechts im Bild. Es ist ein 85-jähriger Mann, der vor 80 Jahren den Holocaust überlebt hat, nur durch Mühe. Und jetzt eröffnet sich für ihn ein zweiter Holocaust. Die jüngste Geisel, das ist in Nir Ost, da wo dieser 85-Jährige gewohnt hat. Und Zeugen haben berichtet, es haben mir Leute dort gesagt, die überlebt haben, man hat ihn um 6:30 aus seinem Bett gerissen und in der Unterhose und barfuß wurde er mitgezogen. Hier hat er sonst jeden Morgen in diesem Kibbutz, in diesem Gemeinschaftsraum gefrühstückt mit der Familie, die ich euch gleich zeigen werde. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist der Eingang zu diesem Speisesaal, was dort angerichtet wurde für diejenigen, die dort schon am Frühstückstisch waren. Auch in Nir Oz, da lebte die Familie Bibas. Und die jüngste Geisel, sie war, als sie gekidnappt wurde, das ist der Kfir, der ist jetzt ein Jahr alt, der musste seinen ersten Geburtstag in diesen dämonischen Terrortunneln begehen. Diese Familie hat zwei Kinder, sie wurden komplett verschleppt. Man geht noch davon aus, dass sie noch am Leben sind. Und das heißt, wir werden im Anschluss meine Botschaft gemeinsam beten, auch für die Freilassung der Geiseln. Und dieses Baby hat hier gewohnt. Und die israelische Armee hat alles gelassen, wie es ist, als sie dann wenige Tage später auch die Terroristen überwältigen konnte. Und schaut mal, da ist es die Kinderschaukel, da ist ein Dreirad. Wir hoffen, dass dieses kleine Kind dieses Dreirad noch einmal nutzen kann. Am gleichen Vormittag des 7. Oktober, und ich denke, das ist sehr wichtig auch für uns zu wissen, sind tausende Palästinenser Die Leute, die wir in unseren Medien tagtäglich hören als Zivilbevölkerung, als unschuldige Zivilbevölkerung, mit Sicherheit gibt es welche, die das nicht unterstützt haben. Aber die Überwachungskameras haben gezeigt, dass Tausende an dem Vormittag noch aus dem Gazastreifen in die Kibbuzim gegangen sind und geplündert haben, was zu plündern war. Ich denke, dieses Bild, das ich gemacht habe, zeigt es. Hier ging es nicht nur um Morde, sondern man hat alle Schränke aufgerissen. Ihr seht hier das blutige Kissen. Man versteht, wenn man das sieht, was mit diesen Menschen, die da gewohnt haben, gemacht wurde. Und danach hat man noch geplündert, was möglich war. Eine Unordnung, wie ich es so noch nicht erlebt habe. Zerstörungswut, anders kann man das nicht nennen. Ich habe den Geruch des Blutes noch mitbekommen, als ich dort war, 2-3 Wochen später. Und liebe Gemeinde, schon am Abend des 7. Oktober, ich war noch in Jerusalem und ich habe über mein Smartphone die Nachrichten in Deutschland angeschaut, hat man uns von den öffentlich-rechtlichen Medien erklärt, warum diese brutale Terrortat begangen wurde. Und man hat gesagt, es ist deswegen, das hat übrigens auch wenige Tage später der Generalsekretär der Vereinten Nationen verkündigt, Antonio Guterres, er hat gesagt, das ist nicht in einem Vakuum geschehen, sondern da gab es Gründe dafür. Und man hat dieses uralte Narrativ, das wir ständig bis heute hören, wieder herangezogen, die Juden haben den Arabern ihr Land gestohlen oder ihr Land weggenommen. Israel hat in außergewöhnlicher Weise, möchte ich mal sagen, bewiesen, dass sie Frieden wollen. Und Israel war, wie derjenige, der sich erinnert, die Terroranschläge der PLO der 80er Jahre, ihr erinnert euch an die Flugzeugentführungen und an viele andere Terroranschläge unter dem Ägypter Yasser Arafat. Und Israel war so unter Druck und man hat damals gesagt, wenn das jüdische Volk Land abgibt, dann wird Frieden einkehren. Und ihr erinnert euch, die berühmte Parole, Land für Frieden. Israel hat das gemacht. 2005 wurde von Israel der Gazastreifen geräumt unter viel Schmerzen. Sie haben dort die ganzen Jahrzehnte davor, schon vor 1948, Plantagen aufgebaut. Es ist ein sehr gutes Klima dort direkt am Meer, haben Gewächshäuser gebaut und haben viele Lebensmittel dort angebaut in den Gewächshäusern. Dort waren 23 blühende Ortschaften. Diese Ortschaften hießen im Sammelbegriff Gush Katif. Gush kann man sagen, das ist ein Block von Ortschaften und Katif bedeutet Ernte. Die Ortschaften der Ernte, ein sehr sympathischer, guter Begriff für eine Siedlungsansammlung. 1800 Familien haben da gewohnt. Es gab 20 Synagogen, teilweise direkt am Meer. Und in diesen 23 Ortschaften haben tausende Palästinenser, die damals auch schon wohnten, gearbeitet und haben Arbeitsstellen gefunden, haben ein gutes Geld verdient. Die Früchte und die Ergebnisse, die Ernten, sind in alle Welt transportiert worden, vor allem nach Europa. Und jetzt stellt euch doch mal vor, ihr habt euer Häuschen in Denkendorf. Das habt ihr über Jahre aufgebaut mit dem Schweiße eurer Arbeit. Vielleicht sind noch ein paar Schulden drauf. Und der Staat würde kommen und sagen, ihr müsst alles verlassen. Innerhalb von einem halben Jahr müsst ihr ausziehen. Und ihr würdet wissen, dass ihr in irgendwelche Wohncontainer nach Stuttgart kommt. So muss man sich das vorstellen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, und habe einen Dokumentarfilm gemacht, der heißt Auszug aus Gaza. Das war schon vor 5 Jahren. Ich möchte euch sehr ans Herz legen, diesen Film einmal anzuschauen auf unserem YouTube-Kanal Faszination Israel. Da ist er immer noch erhältlich. Und ich habe mit dieser Frau gesprochen vor dem 7. Oktober. Ich habe mir denn die Tage nochmal angeschaut. Und ich war baff erstaunt. Es ist fast ein prophetisches Interview gewesen, was diese Dame mir erzählt hat. Und trotzdem, dass sie ihr Haus und alles verlassen mussten, der Staat Israel hat ihnen nicht das kompensiert, finanziell, was sie verloren haben. Und sie haben ein großes Opfer auf sich genommen. Ihr seht es in dem Film, unter welchem Schmerzen diese Leute das Aufgebaute, diese schöne Gegend verlassen haben. Und man hat gehofft, dass durch dieses Signal endlich Frieden kommt. Das haben die Juden gehofft, das hat Israel gehofft. Wir werden dieses kostbare Stück Land abgeben und dann wird Frieden sein. Was kam? 2007 wurde die Hamas demokratisch an die Macht gewählt. Und was kam? Zigtausende Raketen, Terroranschläge, keine ruhige Minute für die Leute, die um den Gazastreifen gewohnt haben. Und trotzdem hat Israel noch am 6. Oktober 20.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen mit einer Arbeitserlaubnis nach Israel gelassen, weil sie trotz allem eine große Vision für ein Leben Seite an Seite, Schulter an Schulter hatten. Eine große Vision für Frieden. Ein guter Freund der ICIJ, Ofir Lipstein, das war der Bürgermeister des Kibbutz Kfar Aza. Ihr seht's in meiner Dokumentation, 7. Oktober. Er hat gesagt, und er ist zu Abgeordneten in die Knesset gegangen mit einem Plan, dort direkt an der Grenze zum Gazastreifen einen großen Industriepark zu bauen, wo die Hälfte Palästinenser zusammen mit der Hälfte Juden Seite an Seite arbeiten. Nach dem Vorbild des Balkan Industrial Park in der sogenannten Westbank, wo das bis heute relativ gut funktioniert. Das war seine große Vision. Er war einer der Ersten, der erschossen wurde. In seiner Stelle, wo er dann gefallen ist, bin ich gestanden. Sein Sohn, ein Soldat, ist auch noch am gleichen Tag gefallen. Die Bundesrepublik Deutschland war und ist eine der größten Geldgeber der Hamas, der PLO und der terrorunterstützenden UNRWA. Man hat uns gesagt, die Palästinenser sind perspektivlos. Sie haben keine Ziele. Ein Irrtum. Sie hatten Ziele. Das Massaker, das hatte ein sehr gut vorbereitetes Ziel. Es wurde über Jahre, über Monate präzise vorbereitet. Unter dem Radar des israelischen Geheimdienstes. Was war ihr Ziel? Jeder hätte es lesen können, weil die Charta der Hamas, die Charta der PLO, die Charta der Hisbollah, sie sind alle öffentlich zugänglich. Und das Ziel war, liebe Gemeinde, alle Juden zu vernichten. Wenn auf unseren Straßen heute Free Free Palestine gerufen wird, dann bedeutet das nichts anderes, das müssen wir wissen. Alle Juden dort unten weg. Israel befreien von den Juden. Und ich sag's mal ganz offen, diese Rufe müssten in unserem Land schon längst verboten werden und unter Strafe gestellt werden. Ich habe vorher erwähnt, dass der große Plan war, oder die große Diskussion, dass die Juden den Arabern ihr Land wegnehmen. Ich möchte euch mal ein Bild zeigen der 21 Staaten der Arabischen Liga. Man findet dieses kleine Land Israel überhaupt nicht auf der Karte. Es gibt noch viel mehr muslimische Länder, aber das ist die Liga der arabischen Staaten. Ich möchte euch aber noch ein Bild zeigen, und das ist viel wichtiger, weil wir hier in einer Gemeinde sind, in dem Gospelhaus, wo die Bibel eine Rolle spielt. Amen dazu. Und ich möchte euch mal einen Vers zeigen. Pastor Phil hat ihn letzten Sonntag zitiert. Da hat Gott vor 3.500 Jahren dem Abraham gesagt, ihr habt es letzten Sonntag gehört, wenn ihr aufgepasst habt, ziehe in ein Land, das ich dir zeigen werde und deinen Nachkommen geben will. Wer sind die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs? Es sind die Juden, es ist das jüdische Volk. Und dann hat er mit Abraham einen Bund gemacht. Das ist die höchste autoritative, der höchste Vertrag, den du schließen kannst. Im Orient wurde ein Bund gemacht, meistens indem man Tiere halbiert hat. Und das hat dieser Abraham dann auch in einer Vision gesehen, als Gott ihm gesagt hat, ich mache mit dir einen Bund der Landverheißung. Und er hat ihm auch gesagt, welche Grenzen das Land haben soll. Und jetzt schaut euch mal das an. Vom Strom Ägyptens, das ist der Nil, bis zum großen Strom Euphrat. Ich habe mir erlaubt, das mal in eine Karte sehr, sehr vorsichtig einzuzeichnen. Sehr, sehr vorsichtig. Ich vermute mal, dass Gott viel größer gedacht hat als ich. Und dass dieses Gebiet, das ich hier türkis markiert habe, deutlich größer ist, wie ich es hier eingezeichnet habe. Und ihr Lieben, wenn Politiker, wenn die Vereinten Nationen die Bibel ernst nehmen würde und dies sich mal auf der Zunge zergehen lassen würden, dann wäre der Nahostkonflikt am nächsten Tag beendet. An diesem Wort ist nichts zu rütteln, auch wenn es heute so umkämpft ist wie kein anderes Gebiet auf der ganzen Welt. Also müssen wir uns fragen, um was ging's denn eigentlich am 7. Oktober? Um was geht's denn nach dem 7. Oktober? Um was ging's bei diesen ganzen Terroranschlägen? Um was geht's bei der Solidarität, die fast wöchentlich auf unseren Straßen mit der Hamas gezeigt wird? Um was geht's da? Um nichts anderes als um einen uralten Hass, hinter dem sich ein dämonischer Geist verbirgt. Und ihr Lieben, es ist der Geist Amaleks. Auch hier brauchen wir wieder dieses Buch. Darf ich mal fragen, wer von euch hat denn die Bibel dabei heute Morgen in einem Gottesdienst im Gospelhaus? Streckt's mal hoch. Da ist noch Potenzial nach oben da, ihr Lieben. Ich sehe, einige haben sie dabei, das ist sehr gut so. Wenn ich je wieder eingeladen werden sollte und ihr seht, es wird angekündigt, dass ich komme, bitte bringt eure Bibeln mit. Warum sollten wir die Bibel dabei haben? Weil das Wort Gottes uns oft genug sagt, dass wir prüfen sollen, was auf den Kanzeln gepredigt wird, ob es mit diesem Buch übereinstimmt. Und das möchte ich auch euch heute raten. Bitte prüft, was ich heute sage, ob es übereinstimmt mit der Bibel. Hier lesen wir von diesem Geist Amaleks. Amalek war ein Nachkomme Esaus. Und dieser Geist hat am 7. Oktober erneut sein hässliches Gesicht gezeigt. Und es ist letztendlich nichts anderes als Hass auf Juden, Judenhass, harmloser ausgedrückt Antisemitismus. Und es geht um die Vernichtung von Juden. Die Amalekiter waren die Ersten, die das Volk Gottes angegriffen haben. Und wir müssen verstehen, Amalek ist keine Person. Ja, wir können jetzt nicht sagen, ja, die Palästinenser, das sind alles die Bösen. Amalek ist ein Geist. Und es ist ein Geist gegen Israel und ein Geist gegen Gott. Wir erinnern uns an diesen ersten Angriff der Amalekiter, als das jüdische Volk herausgeführt wurde durch Mose aus der Sklaverei und sie in der Wüste ankamen und kurz davor waren, die Tora, die Weisungen des Himmels zu bekommen, hat sich der Geist Amaleks aufgemacht vor einem großen Durchbruch der, ich möchte mal sagen, der Öffnung des Himmels und des Wortes Gottes auf die Erde kommend, hat sich der Geist Amaleks aufgemacht und hat versucht, das jüdische Volk auszurotten. Gebet war damals der entscheidende Faktor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß hier vor 10 Minuten mit einer großen Freude im Herzen, weil hier offensichtlich gebetet wird. Heute Abend wird gebetet und am Mittwoch wird gebetet. Und darf ich es mal deutlich sagen oder eine freundliche Einladung an alle aussprechen, heute Abend und am Mittwochabend sollten genauso viel Leute da sitzen wie heute Morgen. Normalerweise kommt da ein lautes Amen, aber macht nichts. Mose hat zu Gott gerufen, mit großer Unterstützung von Freunden. Und damals ist interessanterweise das erste Mal Josua aufgepoppt. Mose hat dem Josua gesagt, du leitest die Armeen, wir gehen hoch auf den Berg oder auf den Hügeln und wir heben unsere Hände auf zu dem Gott Israels und bitten ihn um einen Sieg. Und das Gebet zu diesem gebetserhörenden Gott Israels hat die Wende gebracht. Immer wenn die Hände erhoben wurden zum Gebet, hat Israel gesiegt. Und wenn sie aufgehört haben, hat Amalek gesiegt. Und dann haben sie gesagt, wir müssen ununterbrochen beten. Vielleicht war das das erste 24-7 Gebet. Ich möchte mich gar nicht in die Lage des Mose versetzen, der an seinen Fingerspitzen kein Gefühl mehr hatte, weil andere seine Hände gestützt haben. Aber Gebet hat den Unterschied gemacht. Und dann sagt Mose was etwas sehr Interessantes und er hat es aufgeschrieben. Wir lesen es im 2. Buch Mose im 17. Kapitel. Krieg hat Gott mit dem Geist Amaleks von Generation zu Generation. Mit anderen Worten, der Krieg mit Amalek war dort noch nicht vorbei. Es ist ein Geist, der immer noch lebendig ist. Wenige Generationen später treffen wir den König David. Ein guter Freund von Phil und von mir. Stimmt's? Und Pastor Phil hat immer wieder gute Lehre gebracht, als wir zusammen noch gute Zeiten gehabt haben. Und es war immer sehr inspirierend. Und da treffen wir auf den König David und auch auf den Geist Amaleks. Und ich möchte uns mal den Bibelvers mitbringen. David kam nach Ziklag, berichtet uns das Buch Samuels. Und als er mit seinen Kämpfern dorthin kam, dann waren die Frauen weg, die Kinder weg, die ärmeren, älteren Leute waren weg. Und jetzt hört gut zu und dieser Ort Ziklag wurde komplett verbrannt. Was für eine Parallele zur heutigen Zeit. Amalek hat Geiseln genommen. Amalek hat unschuldige, wehrlose Leute angegriffen. Und Amalek hat den Ort Ziklag verbrannt. Und jetzt schauen wir uns mal noch ganz kurz eine Karte an. Übrigens, David hat sich gestärkt in dem Herrn, hat gebetet und das hat die Wendung gebracht. Er hat zu Gott gerufen, was soll ich tun? Gott hat ihm dann gesagt, ich bin mit dir, verfolge Amalek und ich werde dir einen Sieg bringen. Und das große Wunder ist geschehen, kein einziger Toter, nichts wurde von seinem Hab und Gut irgendwo, war nicht mehr aufzufinden, sondern er konnte alles wieder zurückbringen. Ein gewaltiges Wunder Gottes. Aber ich möchte euch nochmal dieses Bild zeigen. Und ihr seht oben Gaza-Stadt, diese uralte Stadt, die schon im ersten Teil unserer Bibel erwähnt wird, diese uralte Stadt, die im zweiten Teil der Bibel erwähnt wurde in der Apostelgeschichte und wo schon seit Jahrtausenden Synagogen waren. Man hat eine Synagoge ausgegraben aus der byzantinischen Zeit mit wunderschönen Mosaiken, könnt ihr heute in Israel anschauen. Und ihr seht hier Gaza und der dritte Punkt, ihr könnt es leider nicht lesen, das ist Be'eri. Und etwas, wo ich eingekreist habe in der Mitte. Und etwas darüber ist Kfar Aza. Und jetzt zeige ich euch mal ein Bild aus der damaligen Zeit. Und dann seht ihr, dass Ziklag ganz genau in diesem Gebiet vorzufinden ist. Seht ihr das? Ist es nicht interessant, diese Parallele? Dieser erneute Angriff, der exakt übereinstimmt mit dem Angriff zur Zeit Davids, nur heute noch viel schlimmer. Liebe Gemeinde, dieser Geist wurde noch nicht endgültig besiegt. Sein Schicksal ist besiegelt. Sein Schicksal ist besiegelt. Aber er wütet immer noch. Wenn die Gemeinde Jesu heute die Hände erhebt, ihr Lieben, und intensiv betet, wird ein Durchbruch kommen. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, den brauchen wir doch auch dringend für unser Land. In der Bibel erscheint der Geist Amaleks zuletzt dann im Buch Esther. Und der, wo sich ein bisschen auskennt, das jüdische Volk feiert Purim. Viele sagen, das ist wie bei uns Fasnacht und man verkleidet sich, aber es ist etwas total anderes. Wie schwarz und weiß. Man erinnert sich an die Geschichte der Königin Esther, wo der Geist Amaleks das jüdische Volk im kompletten Babylon vernichten wollte durch einen Nachfahren Amaleks, dem Haman. An jedem Vorabend dieses Festes Purim wird die Stelle von Amalek gelesen in den Synagogen. Warum? Weil Gott dem Mose gesagt hat, könnt ihr nachlesen im 5. Buch Mose, erinnert euch an Amalek. Erinnert euch an diese böse Macht, die gegen euch vorgeht. Ich habe doch keinen Bibelvers mitgebracht, aber im 5. Buch Mose kann man das nachlesen. Der Geist Amalek soll nicht vergessen werden. Juden haben es nicht vergessen. Jedes Jahr wird das gelesen und erinnert an den Geist Amaleks. Vor 90 Jahren, ihr Lieben, in unserem Land, wenige Jahre vor der Staatsgründung, der zionistische Eifer war damals auf der ganzen Welt eigentlich schon spürbar. Man hat gesehen, dass aus aller Welt, aus allen Himmelsrichtungen, schon in den 10er, 20er, 30er Jahren Juden zurückkommen in ihr dem Abraham versprochenen heiliges Land. Jeder hat es gesehen, es war in allen Zeitungen. Und man hat gespürt, da ist etwas im Gange, dass wieder ein Land entsteht, wo das jüdische Volk nach 1900 Jahren Unterbrechung endlich wieder Souveränität in ihrem eigenen Land haben werden. Und ist es nicht interessant, dass der Geist Amaleks sich unseres Landes bemächtigt hat? Und in unserem Land wurde hier in dieser Villa beschlossen, alle 11 Millionen in Europa lebenden Juden zu ermorden. Die Vernichtung aller Juden. Im Samuelbuch, wir haben es eben gesehen, haben wir gelesen, dass Ziklag verbrannt wurde. Und dieser Geist des Verbrennens war im Holocaust präsent. Wir erinnern uns, bei der Reichskristallnacht am 9. November 1938 wurden alle 1400 Synagogen gleichzeitig in Deutschland verbrannt. Man hat die Bibeln, die Torarollen, diese wertvollen Rollen in vielen, vielen Ortschaften und Städten in Deutschland unter dem Jubel der Deutschen verbrannt, öffentlich. Millionen von Juden wurden verbrannt und verließen diese Erde durch die Schornsteine der Vernichtungslager. Wisst ihr, was Holocaust heißt? Übersetzt? Vollständiges Verbrennen. Das ist ein griechisches Wort, das wir auch schon in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des sogenannten Alten Testaments finden. Zum Beispiel, als Gott zu Abraham sagt, nimm deinen einzigen Sohn Isaak und bring ihn mir als Brandopfer. In der griechischen Bibel steht da Holocaustos oder Holocauston. Die über 5000 Palästinenser kamen mit unzähligen Flammenwerfern nach Israel in die Kibbuzim. Sie verbrannten Häuser, hunderte Autos. In etlichen Häusern, ich habe es eingangs schon erwähnt, wurden Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt. Und schaut euch mal diese Bilder an, da seht ihr nochmal diese Brandwut, diese Zerstörung. Ich habe viele solcher Bilder, ich war in vielen solcher Häuser. Und es ist unvorstellbar. Sie haben selbst die Autos verbrannt. Metall rostet sehr schnell, wenn der Lack weg ist. Und die jungen Leute, die auf diesem Festival waren, deren Autos haben sie an einen Platz gebracht, der zu einer Gedenkstätte werden soll. 1500 Autos kann man da anschauen, die dort gestapelt sind, verbrannte Autos. Der Geist Amaleks hasst Israel. Wir müssen das wissen. Ich muss es verkündigen. Und er hasst auch alle, die mit Israel stehen. Warum? Ihr habt es die letzten Sonntage gehört, auch durch Pastor Winfried. Weil durch das jüdische Volk, Gott hat sich entschlossen, durch das jüdische Volk die Welterlösung zu bringen. Gott hat sich ein Volk auserwählt, damit wir heute Morgen da sitzen können. Und das ist das jüdische Volk. Weil Gott durch die Juden seinen phänomenalen Rettungsplan in die Welt brachte. Rettung, Erlösung. Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Die Rettung kann nur durch die Juden kommen. Und kam nur durch die Juden. Der Apostel Paulus, der hat es, denke ich, ganz gut auf den Punkt gebracht in seinem Brief, den er an die Gemeinde zu Ephesus schrieb. Ich habe den Vers hier mitgebracht. Ich möchte es mal mit meinen eigenen Worten sagen. Wir haben heute Morgen eine wichtige gemeinsame Tat zusammengetan, dieses Abendmahl. Und auch das hat etwas mit Erinnerung zu tun, mit Erinnerung an den Tod Jesu, an diesen kostbaren Tod. Pastor Phil hat es sehr gut formuliert, dieses kostbare Blut, das dort vergossen wurde. Deswegen machen wir das, damit wir uns erinnern und das nicht vergessen. Und jetzt sagt dieser Paulus zu der Gemeinde, zu einer neu gegründeten Gemeinde in Ephesus, vermutlich in erster Linie aus Nichtjuden hat die Gemeinde bestanden. Sagt, vergesst nicht, ihr liebe Gemeinde in Ephesus, ohne den Juden Jesus, ohne die Hoffnung, die euch der Jude Jesus gebracht hat, da war der ein ziemlich hoffnungsloser Haufen. Ihr wart ohne Hoffnung. Ihr wart bedauernswert. Warum? Weil ihr keine Juden seid. Aber durch Jesus Christus, durch Jesus, den jüdischen Messias, wurde euch eine Türe geöffnet, um in diesen kompletten Segen Abrahams hineinzukommen. Das hat Paulus auch später an die Gemeinden in dem gesamten Galatien in der heutigen Türkei geschrieben. Und dann sagt er noch, vergesst nicht, ihr lieben Epheser, ihr seid aufgebaut, eure Fundamente, eure Grundlagen, die kommen von jüdischen Propheten und von jüdischen Aposteln. Die erste Gemeinde war eine jüdische Gemeinde, sie bestand nur aus Juden. Wann haben sie sich getroffen? Am Sonntag? Am Samstag? Warum? Weil sie Juden waren, am Schabbat. Das war ja eigentlich ganz logisch. Er sagt auch, vergesst nicht. Wir haben es heute Morgen in dem schönen Lied gesungen. Von den Juden habt ihr die Väter bekommen. Das heißt, unsere geistliche Herkunft, die hat nicht erst im Jahre 30 angefangen, sondern so wie wir es in Matthäus 1, Vers 1 lesen. Sie beginnt mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit Mose, mit Josua, mit Samuel, mit David, mit den ganzen Propheten. Das sind unsere Väter. Und natürlich, über allem, wir haben es heute schon gesungen, steht Jesus von Nazareth, der König der Juden. Er hat sich als Sohn Gottes in eine jüdische Familie hinein gebären lassen. Er hat sich eine jüdische Mama rausgesucht und einen jüdischen Papa. Und er ist in Israel geblieben und nicht einmal hat er Israel verlassen. Ich bin zu den verlorenen Schafen Israels gekommen. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, lieber Pastor Phil. Wenn Jesus mit seinen Skills nach Antiochia, das war damals die drittgrößte Stadt der Antike, oder nach Alexandria, die zweitgrößte Stadt, oder gar nach Rom in die größte Stadt der Antike mit 1 Million Einwohner gegangen wäre und dort gepredigt hätte mit seinen Skills, in allen Orten wären riesige Megachurches entstanden. Aber Jesus ist in Israel geblieben, bei den verlorenen Schafen Israels, ihr Lieben. Und ich möchte uns an eine Predigt erinnern von Petrus. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 3. Und er predigt in dem Namen des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Im Übrigen, es gibt einen Namen, von dem Gott gesagt hat, das wird mein Name in Ewigkeit sein. Oder in dem Namen werde ich in Ewigkeit angerufen. Gibt's einen einzigen Namen? Und er hat gesagt, mein Name ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und wisst ihr, was das zunächst mal bedeutet? Es ist ein mehr als deutliches Bekenntnis des Himmels zum jüdischen Volk. Petrus predigt in diesem Namen. Jesus hat in diesem Namen gepredigt. Der Gott unserer Väter, spricht er hier auf dem großen Tempelplatz nach dieser spektakulären Heilung. Er hat seinen Knecht Jesus, der Urheber allen Lebens. Und das hat er gemacht, nicht in einem Vakuum, sondern die jüdischen Propheten haben das doch alles vorausgesagt, dass Jesus kommt, es war vorbereitet. Die Juden haben das aufgeschrieben, inspiriert durch den Heiligen Geist. Warum? Damit herrliche, gute Zeiten kommen. Die Elberfelder schreibt, damit Zeiten der Erquickung kommen. Und dann sagt Petrus, erneuert euer Denken, prüft mal, ob ihr irgendwo als Christenheit, möchte ich mal heute 2000 Jahre später sagen, falsch abgebogen seid. Prüft mal, ob ihr nicht irgendwo eine kleine Richtungsänderung machen müsst. Damit Zeiten der Wiederherstellung anbrechen können. Wie es die jüdischen Propheten voraussagten, und damit der Messias wiederkommen kann. Ihr Lieben, ich habe einen Rabbiner getroffen, jetzt vor etwa 2 Wochen, als ich in Jerusalem war. Und der war mit hunderten Juden in Jerusalem aus dem Ort Sderot. Das ist direkt am Gazastreifen, die größte Stadt dort mit 60.000 Einwohnern, die ist bis heute zum großen Teil evakuiert, weil immer noch Raketen abgeschossen wurden bis vor wenigen Tagen, weil immer noch eine Gefahrenlage da ist. Und dieser Rabbiner ist mit diesen Flüchtlingen im eigenen Land, wo 5, 6, 7 Leute in einem Hotelzimmer wohnen, seit 4 Monaten, jetzt über 4 Monate, das muss man sich vorstellen als Familie, ist mitgegangen, hat dort in dem Hotel, in dem ich war, eine Synagoge eingerichtet. Wir sind mit ihm ins Gespräch gekommen über diese furchtbare Situation, die in unserer Welt eben auch durch diese Themen entstanden ist. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Wir brauchen dringend den Messias, von dem die Propheten sprechen. Und dann hat er gesagt, und du lieber Christ, Gottfried, mir ist es letztendlich egal, ob euer Messias oder unser Messias kommt. Hauptsache, er kommt. (lacht) 450 Jahre vor Jesus hat Gott seinen Masterplan geoffenbart. Ich möchte mal sagen, eine himmlische Strategie. Und der jüdische Prophet Maleachi, ganz am Ende unserer Bibel, unserem ersten Teil des Bibels, bevor dann bei mir eine weiße Seite kommt und das sogenannte Neue Testament beginnt, der allerletzte Vers ist eine gewaltige Prophetie für unsere heutige Zeit. Und ich möchte die mal ganz kurz an die Wand werfen. Und da sagt Gott diesem Maleachi, schreib auf die beiden letzten Verse im ersten Teil der Bibel. Ich sende euch einen Propheten wie Elia, jemand, der im Geist Elias kommt, bevor der Tag des Herrn kommt. Und ihr Lieben, wir müssen wissen, wenn der Tag des Herrn kommt, die Wiederkunft Jesu, dann wird es keine nice Sache für die Leute, die nicht auf der Seite Jesu stehen. Das, was hier steht, es wird ein furchtbarer, ein schrecklicher Tag werden für die Leute, die Jesus nicht kennen. Deswegen gibt's das Gospelhaus in Denkendorf, ihr Lieben, dass jeder von uns so viel wie möglich Menschen in seinem Umfeld mit dem herrlichen Evangelium Jesu Christi bekannt macht. Deswegen gibt's Gemeinde. Wir wollen nicht, dass unsere Nachbarn oder unsere unerretteten Kinder oder Verwandten diesen schrecklichen Tag nicht auf der Seite Jesus miterleben. Und dann wird aber etwas passieren durch diesen Geist des Elia. Er wird das Herz der Väter, wir haben gehört, wer die Väter sind heute. Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen bekehren. Und dann kommt noch eine weitere Periode, wo das Herz der Söhne zu den Vätern bekehrt werden wird. Der erste Teil dieses Masterplan des Himmels hat sich erfüllt vor 2000 Jahren. Das Herz der Väter zu den Söhnen. Und wir müssen uns in die Zeit hineinversetzen, in der Jesus gewirkt hat. Für die Juden war es eigentlich undenkbar, dass dieser Glaube an den einen Gott sich auch für andere Menschen öffnet. Die Hürde war extrem hoch. Es gab Proselyten, aber nur sehr wenige. Es war ein exklusiver Glaube für das jüdische Volk. Jesus ist zu den verlorenen Schafen Israels gekommen, wie ich schon sagte. Aber ganz am Ende, kurz vor seiner Auferstehung, hat Jesus, ich sag's mal mit meinen Worten, die Karten auf den Tisch gelegt. Und er hat zu seinem Freund gesagt, so, das war jetzt eine tolle Zeit mit euch, ihr habt tolle Sachen erlebt. Und bitte stellt mal eure Gedanken beiseite, dass jetzt bald Israel wieder seine Souveränität ohne das römische nervende Joch in seinem Land bekommt. Sondern ihr habt jetzt eine Aufgabe, geht hin in alle Welt und verkündiget das Evangelium der Rettung. Das Evangelium des ewigen Lebens, das Evangelium Gottes. Und anfänglich, nach dieser unglaublichen Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem, wo dort viele Herzen sich bewegen ließen. Und ich möchte mal sagen, eine kleine Erweckung entstand. Aber da waren da noch andere, wie der Rabbi Paulus, der jüdische Rabbi Paulus, der in alle Welt marschiert ist. Und durch seine Botschaft sind Scharen in diese, möchte mal sagen, jüdische Glaubenslehre hineingezogen worden. Eine Unmenge von Menschen haben sich dazugesellt. Zuerst in Antiochia. Und dann lesen wir, dass in Apostelgeschichte 15 die Juden eine Diskussion begonnen haben. Und sie haben gesagt, was machen wir jetzt mit diesen Nichtjuden, die plötzlich an unseren Gott glauben? Und da gab es dann in der Jerusalemer Urgemeinde eine Fraktion und die hat gesagt, ja, ist doch ganz einfach, die sollen zuerst mal durch unser Nadelöhr durchgehen. Die Männer sollen sich beschneiden lassen und dann sollen sie die jüdischen Reinheitsrituale befolgen. Mit anderen Worten, für die Denkendorfer würde das heute bedeuten, keine Currywurst mehr und keine Schinkenwurst. Koscher essen. Und dann haben sie diskutiert. Und wisst ihr was, was ich so toll finde? Sie haben im Wort Gottes nach Rat gesucht. Das können wir nachlesen in der Apostelgeschichte 15. Und sie haben die Propheten studiert und sie haben sich, liebe Gemeinde in Denkendorf, sie haben sich am Ende des Tages geeinigt zu unseren Gunsten. Zu unseren Gunsten. Die erste Gemeinde hat ihre Türen weit aufgemacht für die Nichtjuden. Sie hat uns alle herzlich willkommen geheißen. Und die gute Nachricht für Männer ist, sie mussten sich nicht beschneiden lassen. Und die gute Nachricht für Denkendorfer, ihr dürft gerne weiterhin eure Schinkenwurst essen. Ja? Haltet die Tora. Bleibt im Gebet. Bleibt in der Lehre der Apostel. Erinnert euch, was Jesus für euch getan hat. Und habt Gemeinschaft untereinander. Das waren die vier Merkmale der Urgemeinde. Und ihr Lieben, heute, 2000 Jahre später, ist seit dem 7. Oktober der Weckruf lauter denn je das Herz der Söhne zu den Vätern. Heute ist es notwendig, dass die Gemeinde Jesu mit ihren hebräisch-jüdischen Wurzeln connected. Höchste Zeit. Wenn wir den Geist des Elias wollen, ihr Lieben, wenn wir dem Geist Amaleks in unserer heutigen Zeit entgegentreten wollen, dann brauchen wir diese Verbindung. Und ich möchte mal sagen, ich glaube, jeder, der ein bisschen ein Gespür für unsere heutige Zeit hat, Winde werden kommen über die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Gottes wegblasen kann, wenn wir nicht fest verwurzelt sind in dem edlen Ölbaum als unedle Zweige. Die Herzen von Vätern und Kindern einander nahe zu bringen, ihr Lieben, das ist das Herzstück des Dienstes der ICEJ seit 1980. Juden und Christen mögen noch nicht die gleiche Meinung über den Messias haben. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Rechthaberei, sondern jetzt ist die Zeit zu helfen. Jetzt ist die Zeit, dass wir als Christen dem jüdischen Volk ein anderes Gesicht von Jesus zeigen als die vergangenen 1900 Jahre. Wie stehen wir heute zu Israel? Sind wir Wächter auf der Mauer? Gaza ist eine Warnung. Es ist eine Warnung, ihr Lieben. Und da gibt's diesen Johannes, der die Brücke gebaut hat vom ersten Teil der Bibel zu uns. Dieser Johannes, von dem auch gesagt wurde, er wird kommen im Geiste des Elias. Und er hat diese Brücke gebaut. Und wisst ihr, was Jesus von ihm sagt? Jesus sagt, unter den von Frauen geborenen ist keiner größer als Johannes. Moment mal. Johannes größer als Mose? Johannes größer als der König David? Ja, in den Augen Jesus ja. Aber, hier kommt ein Aber. Gleichzeitig sagt Jesus, der Kleinste im Reich Gottes ist größer als Johannes. Was bedeutet es? Wer ist der Kleinste? Das bin ich. Das seid ihr heute Morgen. Und wir haben eine Aufgabe von diesem herrlichen Gott Israels, dass unsere Gesellschaft verändert wird. Mit erhobenen Händen, mit unserem Gebet. Und ich wiederhole meinen Aufruf vom Anfang der Predigt, seid heute Abend wieder dabei beim Gebet. Opfert diese Zeit. Kommt am Mittwoch zu dem Gebetsabend hierher und betet für unser Land und auch für Israel. Das Herz der Nichtjuden zu den Juden. Und heute geschieht das schon in vielfältiger Weise. Und da bin ich beim Schluss. Viele junge Christen kämpfen heute Seite an Seite mit jüdischen Soldaten gegen den Geist Amaleks. Zwei davon sind meine Neffen, die ihr hier auf dem Bild seht. Und der Linke, der ist im Gazastreifen seit 90 Tagen, darf immer wieder mal raus. Man weiß oft 10 Tage lang nicht, was mit ihm ist, weil man nimmt ihnen, wenn sie reingehen, ihre Smartphones weg. Aber er hat mir erzählt, dass vor dem Krieg 90% seiner Kameraden nicht gebetet haben. Seit dem 7. Oktober beten nur noch 10% nicht mehr und 90% beten heute. Und er kann ihnen eine Botschaft bringen. Deswegen helfen wir als ICEJ vom ersten Tag an, seit unserer Gründung bis heute, vor allem seit dem 7. Oktober. Ich war Ende Oktober live einen Tag bei diesen Damen dabei. Bei der Nicole Joder und bei der Janni, die schon oft auch bei uns zu Hause war, wenn sie Zeitzeugen aus Israel begleitet. Ich war live einen Tag dabei, wie unsere Freunde dort unten den Ärmsten der Armen Lebensmittelpakete geben. Auch da habe ich eine Dokumentation gemacht, die vor wenigen Tagen online ist. Könnt ihr gerne mal anschauen. Zusammen mit Mitarbeitern von der Bank of Jerusalem, eine große Bank in Jerusalem. Das ist der Bankdirektor, mit dem ich hier spreche. Der wird in dem Film auch zu Wort kommen. Und dieser Bankdirektor hat zu mir gesagt, ich sage meinen Leuten, wenn die ICJ wieder Lebensmittelpakete verpackt, sind wir dabei. Christen und Juden helfen gemeinsam den Ärmsten der Armen in Israel, ihr Lieben. Ich bin in mehreren Armeelagern gewesen und bin immer gleich von Scharen von Soldaten umringt worden. In vielen Lagern, man kommt natürlich da nicht so schnell rein. Wir haben gewisse Beziehungen auch in unserer Familie. Mein anderer Neffe ist Offizier, der verschafft uns dann immer wieder auch mal einen Eingang in diese Lager. Aber mit allen, wo ich geredet habe, alle haben gesagt, warum kommst du hierher? Noch kein einziger Journalist aus der ganzen Welt ist hierher gekommen. Und ich konnte ihnen immer eine gute Botschaft bringen. Ich konnte ihnen immer sagen, ich bin nicht alleine. Hinter mir in Deutschland sind tausende Christen, die täglich für euch beten. Und ich komme, weil ihr uns dieses Buch gebracht habt. Und wir kommen aus Dankbarkeit, weil wir euch helfen wollen, weil wir euch lieben. Hier seht ihr meinen Neffen und eine andere Offizierin. Sie hatte Tränen in den Augen, als sie gehört hat, warum wir hier in Israel sind. Das war jetzt gerade mal vor einigen Wochen. Hunderte Deutsche reisen heute nach Israel, um vor Ort bei der Ernte zu helfen. Hier seht ihr unsere Tochter Kathleen, die mit ein paar jungen Freunden gesagt hat, wir müssen da runtergehen. Wir müssen helfen und haben alles selber organisiert und haben hier bei der Orangenernte mitgeholfen. Warum? Weil die sonst das machen, sind an vorderster Front. 400.000 Soldaten müssen heute an 7 Fronten kämpfen. Nicht nur im Gazastreifen, sondern am Norden mit der Hisbollah. In der gesamten Westbank müssen sie gegen die Terroristen vorgehen und Terroristennester ausheben und so weiter. Und wenn da Leute aus Deutschland kommen, wenn Hilfe aus Deutschland kommt, dann ist es eine phänomenale Hilfe. Da fließen Tränen. Und was machen diese Leute? Sie helfen bei der Ernte. Sie pflanzen Bäume. Und schaut mal, wie diese Damen strahlen, wenn dann der Baum gepflanzt ist. Was für ein Lächeln auf dem Gesicht dieser deutschen Freunde zu sehen ist. Und ich möchte euch am Ende einladen, connectet euch mit uns. Erleben diejenigen, die noch nicht in Kontakt sind mit uns. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eure Adresse, eure E-Mail-Adresse dalassen würdet. Hinten habe ich so Karten. Und wenn wir euch Dinge, unsere Informationen zuschicken könnten. Vielleicht wollt ihr ja, vielleicht ist jemand spontan berührt und er möchte jetzt im März mit auf unsere Solidaritätsreise bei der Ernte mithelfen. Nehmt euch den Flyer mit. Stefan Lehnert wird nach Israel reisen und in erster Linie den Menschen dort helfen. Ich schließe mit einem Erlebnis, das mich extrem berührt hat. Ich möchte euch nochmal das Eingangsbild zeigen. Und ihr seht hier diese vier eingekreisten Kibbutzim. Hier sind 20 Ortschaften und ich muss dazu sagen, die meisten dort wohnen, die dort wohnen, sind eigentlich gottlose Leute. In den meisten Synagogen, in den meisten Ortschaften findet man keine Synagoge, kein Wort Gottes. Es sind, dort sagt man, linke Leute, friedensliebende Leute, ja, nette Leute, Künstlertypen und so weiter. Der oberste Kibbutz, das ist der, ihr lest hier, das ist der Kibbutz Mefal Sim. In dem war ich vor 2,5 Wochen und ich habe dort, das ist übrigens, ihr seht es hier, am nächsten am Gazastreifen dran. 1200 Meter entfernt vom Gazastreifen. Am Morgen haben überall die Sirenen geläutet und jeder ist in seinen Schutzpunkt gegangen. Dieser Kibbutz, er hat seine Sicherheitsleute zusammengesammelt. Hier sind sie. Und sie haben uns ein Luftbild von dem Kibbutz gezeigt und haben uns nachher gesagt, diese 15 Leute haben sich versammelt und gesagt, ihr geht dorthin, ihr dort und ihr 5 geht dorthin. Sie haben dann uns erzählt, das wäre ein Zufall gewesen, dass die genau an den 3 Stellen sich positioniert haben, wo die Terroristen einfallen wollten. In diesem Kibbutz gab es nicht ein Opfer. Und jetzt muss ich euch noch etwas sagen. In diesem Kibbutz gibt es eine Synagoge. Und die Hälfte dieser Soldaten, das sind Reservisten, die bewaffnet sind, die Hälfte dieser Soldaten war am 6. Oktober abends in der Synagoge zum Gebet. Und diesem Kibbutz ist nichts passiert. Sie konnten alle Terroristen, die einfallen wollten, eliminieren und ausschalten. Ich mache da keine Theologie draus, aber es ist interessant, das zu sehen. Und ich kann nur meinen Aufruf wiederholen, ihr Lieben, lasst uns mehr beten denn je für Israel, für unser Land, für Denkendorf. In dem Raum sind noch viele leere Plätze. Und der Himmel hat schon Personen, die er darauf hinsetzen möchte. Lasst uns aufstehen, zu zweit, zu dritt. Und lasst uns beten für unser Land, lasst uns beten für Israel.
Dass die Kugel, die Magnete, sich verfehlen werden. beten aber auch, dass der Geist des Gebets und des Flehens über das jüdische Volk kommt. Sie anfangen zu dir zu rufen. Sie anfangen zu rufen, beten auch für unser Land. Letztendlich war Gottlos im Weg. Wir sehen die Einheit. Das ist ein Geist der Umkehr und der Hilfe. Dass das Land hier kommt. Vater, wir beten, dass du Menschen erweckst, dass dein Wort wieder eine Relevanz in unserem Land bekommt. Dass der Gott Israels ein Vorbild ist. Dass Jesus, der Messias, eine Relevanz in unserem Land hat. Gib Gnade, dass Menschen sich dir zuwenden. Und ich bete auch für Kraft von unseren Gemeinden, dass wir das beten, was auch vom Himmel her erhöht kann. Danke, Herr, für die Liebe, der Leben, der ich da ist. Ich bin jede Flug, es geht aus der Sünde kurz. Und Gott hervorkommt für diese gesamte Thank you.